Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet. Willkommen, liebe Freunde, zu der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Rumänien International. Danke dafür, dass Sie auch diesmal unser Programm hören. Im Namen der Redaktion begrüße ich diesmal aus den Studios unseres Funkhauses in Bukarest Alex Grigorescu. Wir beginnen wie immer mit dem Funkjournal und geben Ihnen dann Details zu den einzelnen Programmpunkten.
Funkjournal.
Die Wasserstände der Donau sind im Bereich des Kernkraftwerks Tschernawode um 8 cm gestiegen, nachdem im Gebiet von Balla Eingriffe vorgenommen wurden. Block 2 des Kraftwerks, der derzeit einzige aktive Reaktor, kann nach Angaben des amtierenden Verkehrsministers Radomir Uca noch mindestens 9 Tage lang im Betrieb bleiben. 4 Lastkähne wurden kontrolliert versenkt, um 2 künstliche Schwellen zu bilden, die einen Teil des Donauabflusses in den Arm umleiten, der das Kraftwerk speist, jenes Kraftwerk, das 20% des Energiebedarfs des Landes deckt. Die Behörden warnen jedoch, dass die Gefahr noch nicht gebannt sei, da starke Strömungen die Kähne verschieben und die Wirkung des Eingriffs verringern oder sogar zunichte machen könnten. Der Durchfluss der Donau wird laut Prognose des Nationalen Instituts für Hydrologie und Wasserwirtschaft bis zum 12. August voraussichtlich bei rund 1400 Kubikmetern pro Sekunde bleiben und bis zum 15. August schrittweise auf 1500 Kubikmeter pro Sekunde steigen. Aufgrund des niedrigen Durchflusses der Donau bei Eintritt ins Land befindet sich Rumänien im August im energetischen Alarmzustand. Mehrere Gesetzentwürfe zu Sozialhilfe und Verwaltungsfragen stehen diese Woche auf der Tagesordnung der außerordentlichen Sitzungsperiode der Abgeordnetenkammer in Bukarest, der dritten in diesem Sommer. Einer der Entwürfe sieht mehrere Formen finanzieller Unterstützung für Menschen mit Behinderungen vor, die ihnen ein Leben in der Gemeinschaft ohne Unterbringung in Institutionen ermöglichen sollen. Ein weiteres Dokument legt unter anderem fest, dass die Teilzahlungen im Rahmen der Erstattungsanträge von Strom- und Erdgaslieferanten im Rahmen der Deckelungs- und Ausgleichungsregelungen von 40% auf 60% angehoben werden. Die Abgeordneten werden zudem den Gesetzentwurf debattieren, wonach leitendes Lehrpersonal im vorschulischen und schulischen Bereich ganz oder teilweise von der gesetzlichen vorgeschriebenen Unterrichtungsverpflichtung befreit werden kann. Der amtierende Ministerpräsident Ilie Bolojan erklärte am Freitag, dass in den beiden vorangegangenen außerordentlichen Sitzungsperioden ein Teil der Meilensteine des Nationalen Aufbau- und Resilienzplans PNRR durch die Verabschiedung von Gesetzentwürfen im Parlament erfüllt worden sei. Er wies jedoch darauf hin, dass sich eine Ad-hoc-Allianz zwischen PiS, SD und AOR gebildet habe, die Änderungsanträge eingebracht habe, die das Risiko von Strafzahlungen bergen oder verfassungswidrig sein könnten. Rumänien kann bedeutende EU-Fördermittel nur dann erhalten, wenn es die im Rahmen des PNRR zugesagten Meilensteine und Ziele erfüllt. Das Handelsbilanzdefizit Rumäniens belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf 16,45 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 2% gegenüber dem Vergleichszeitraum 2025 entspricht, wie aus den am Montag veröffentlichten Daten des Nationalen Statistikamts hervorgeht. In den ersten 6 Monaten des Jahres beliefen sich die Exporte auf insgesamt 40,03 Milliarden Euro, die Importe auf 65,49 Milliarden Euro. Im genannten Zeitraum stiegen die Exporte um 3% und die Importe um 1,7% im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum. Laut dem Statistikamt entfallen bedeutende Anteile an der Export- und Importstruktur auf folgende Produktgruppen: Maschinen- und Transportausrüstungen 46,8% der Exporte und 36,5% der Importe, sowie sonstige Fertigerzeugnisse 27,2% der Exporte und 27,3% der Importe. Der Wert des Warenaustauschs innerhalb der EU-27 war rund dreimal so hoch wie jener des Austauschs außerhalb der EU-27. In Svento Jorge im Donaudelta beginnt das internationale Festival des unabhängigen Films Anonymul. Das Programm der 23. Ausgabe umfasst Freiluftvorführungen, Wettbewerbe für Lang- und Kurzfilme sowie spezielle Produktionen für Kinder. Heute am ersten Tag findet die nationale Premiere des Films Gentle Monster mit Catherine Deneuve in der Hauptrolle statt. Der Dienstagabend ist rumänischen Produktionen gewidmet mit dem neuesten Werk von Radu Jude, das Tagebuch eines Kammermädchens, im Mittelpunkt. Das Publikum kann 5 Spielfilme sehen, die um die Trophäe konkurrieren, darunter die rumänische Produktion Das Ende der Welt von Regisseur Sebastian Perano, die in nationaler Premiere gezeigt wird. Alle Filme haben bereits an internationalen Festivals wie Venedig, Sundance und Carlo Vivari teilgenommen und erzählen Geschichten über Ungleichheit, Familienbeziehungen, Freiheit und Emanzipation. Die Trophäe Anonymul wird nach Publikumsabstimmung vergeben. Das Festival zeigt zudem rumänische und internationale Kurzfilme im Wettbewerb. Von über 150 eingereichten Titeln wurden 14 Filme für die Vorführung in Sfântu Gheorghe ausgewählt. Die diesjährige Festivalausgabe wird am Sonntag mit dem Film The Beloved mit Javier Bardem in der Hauptrolle abgeschlossen. Das waren die Nachrichten von Radio Rumänien International.
Sie hören das Funkjournal von Radio Rumänien International. Die internationalen Ratingagenturen halten Rumäniens Kreditwürdigkeit vorerst für stabil. Gleichzeitig wächst die Skepsis gegenüber der wirtschaftlichen und politischen Entwicklung. Moody's und Fitch bestätigen zwar ihre bisherigen Bewertungen, beide versehen das Land allerdings mit einem negativen Ausblick. Damit steht Rumänien unter zunehmendem Druck, seine hohen Haushaltsdefizite abzubauen und gleichzeitig politische Stabilität zu gewährleisten. Ein Hintergrundbericht von Bogdan Matej. Im Studio begrüßt sie Sorin Georgescu. Das war die gute Nachricht aus Sicht der rumänischen Regierung. Wie von den meisten Wirtschaftsexperten in Bukarest erwartet, hat Moody's das Rating des Landes bei BAA3 belassen. Der Ausblick bleibt allerdings negativ. Genau darin liegt der entscheidende Vorbehalt. Moody's sieht erhebliche Risiken bei der Umsetzung des ehrgeizigen Programms zur Konsolidierung der Staatsfinanzen. Zwar habe Rumänien erste Fortschritte beim Abbau des Haushaltsdefizits erzielt. Ob dieser Kurs jedoch über längere Zeit durchgehalten werden kann, sei keineswegs sicher. Denn zur wirtschaftlichen kommt die politische Unsicherheit hinzu. Im Mai war die Regierung des liberalen Ministerpräsidenten Ilie Bolojan an einem Misstrauensvotum gescheitert. Die politische Zersplitterung erschwert seitdem die Bildung einer neuen Regierung. Moody's geht davon aus, dass eine neue Regierung nach der Sommerpause ihre Arbeit aufnehmen wird. Für die Ratingagentur werden deshalb die kommenden Monate entscheidend sein. Dann wird sich zeigen, ob die politischen Kräfte im Land bereit und in der Lage sind, einen längerfristigen Sparkurs mitzutragen. Gleichzeitig muss Rumänien strukturelle Reformen umsetzen, auch um die steigende Staatsverschuldung unter Kontrolle zu bringen. Ganz so schlecht, wie der negative Ausblick vermuten lässt, fällt die Bewertung Rumäniens allerdings nicht aus. Moody's verweist auf einige grundlegende Stärken der rumänischen Wirtschaft. Dazu gehören die Mitgliedschaft in der Europäischen Union und der damit verbundene institutionelle Rahmen. Die EU-Mitgliedschaft stärkt aus Sicht der Agentur die politische Glaubwürdigkeit Rumäniens und eröffnet dem Land den Zugang zu europäischen Finanzmitteln. Auch das Wachstumspotenzial der rumänischen Wirtschaft wird positiv bewertet. Ebenso liegt der Wohlstand, gemessen an der Wirtschaftsleistung pro Kopf, vergleichsweise hoch, jedenfalls im Vergleich zu anderen Ländern derselben Ratingklasse. Doch diese Stärken werden durch erhebliche Risiken aufgewogen. Dazu gehört die innenpolitische Instabilität. Hinzu kommen die Nähe zum Krieg in der benachbarten Ukraine und die strukturell hohen Defizite in der Leistungsbilanz. Fitch kommt zu einer ähnlichen Einschätzung. Bereits Ende Juli bestätigte die Ratingagentur das rumänische Staatsrating bei BBB-, ebenfalls mit negativem Ausblick. Auch Fitch sieht die EU-Mitgliedschaft als einen wichtigen Stabilitätsfaktor. Sie trägt dazu bei, dass Kapital ins Land fließt. Das wiederum unterstützt die wirtschaftliche Annäherung an die übrigen EU-Staaten und erleichtert den Zugang zu internationalen Finanzierungen. Beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und bei der Qualität der Regierungsführung schneidet Rumänien laut Fitch sogar besser ab als andere Länder mit einem BBB-Rating. Doch auch hier überwiegen zunehmend die Risiken. Die seit Jahren hohen und hartnäckigen Haushalts- und Leistungsbilanzdefizite, die wachsende Staatsverschuldung und die zunehmende Nettoauslandsverschuldung. Hinzu kommen die weiterhin hohe Inflation und eine innenpolitische Landschaft, die immer stärker von Fragmentierung und Polarisierung geprägt ist. Damit rückt die Politik wieder ins Zentrum der wirtschaftlichen Bewertung. Die Unsicherheit hat sich nach dem Zusammenbruch der Vier-Parteien-Regierung aus PSD, PNL, USR und UDMR weiter verschärft. Die Parteien gelten grundsätzlich als pro-westlich. Wie die politische Krise überwunden und eine tragfähige Regierung gebildet werden kann, ist allerdings weiterhin offen. Für die Finanzmärkte ist das von Bedeutung, denn ein negativer Ausblick bei den großen Ratingagenturen ist mehr als nur eine statistische Einschätzung. Er signalisiert Investoren, dass eine Herabstufung möglich ist, wenn die politischen und wirtschaftlichen Probleme nicht unter Kontrolle gebracht werden. Und genau hier liegt die derzeitige Schwachstelle Rumäniens. Anfang Oktober wird die Bewertung der dritten großen Ratingagentur erwartet, Standard & Poor's. Sollte auch sie an einem negativen Ausblick festhalten, wäre das Bild eindeutig. Alle drei großen Ratingagenturen würden die Kreditwürdigkeit Rumäniens mit einem negativen Ausblick versehen. Das Land befände sich dann nur noch einen Schritt über der sogenannten Junk-Kategorie, also dem Bereich von Anleihen, die von den Ratingagenturen nicht mehr als empfehlenswert für Investitionen gelten. Eine Herabstufung ist damit noch nicht beschlossen. Aber die Botschaft der Ratingagenturen ist deutlich. Rumänien hat wirtschaftlich durchaus solide Grundlagen. Entscheidend wird jedoch sein, ob die Politik in den kommenden Monaten die nötige Stabilität und den Reformwillen aufbringt, um diese Grundlagen nicht zu gefährden.
International. Rumemuria zur Geschichte Rumäniens.
Das Jahr 1924 war für Rumänien in seinen Beziehungen zum großen Nachbarn und erklärten Feind der Sowjetunion ein problematisches Jahr. Die von Moskau gegen die rumänische Staatsgewalt organisierten bewaffneten Aktionen in Tatarbunar im südlichen Bessarabien, heute in der Ukraine, waren ein offener Ausdruck der Feindseligkeit. Dazu hören Sie einen Beitrag von Stelio Lambro in unserer Reihe Pro Memoria. Ich bin Florin Lungu und bringe Ihnen die deutsche Fassung des Beitrags Moldauische Autonome Sozialistische Sowjetrepublik. Nach der Niederschlagung des Aufstands in Tatarbunar stand Rumänien vor einer weiteren Herausforderung, der Entstehung eines sogenannten Staates am linken Ufer des Dniester, der Moldauischen Autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik, kurz RASSM. Der Historiker Ion Xenofontov, Professor an der Universität Chisinau, hat verschiedene Gründe für die Entstehung der RASSM aufgezeigt.
În 1924, în contextul eșecului conferinței româno-sovietice în problema Basarabiei de la Viena,
1924, nach dem Scheitern der rumänisch-sowjetischen Konferenz zur Bessarabien-Frage in Wien und der Niederlage der feindlichen Streitkräfte bei Tatarbunar, intensivierte die sowjetische Führung die Umsetzung des Projekts, einen permanenten Spannungsherd gegen Rumänien zu schaffen. Ziel war es auch, die proletarische Revolution auf dem Balkan zu fördern, was die Gründung der sogenannten RASSM innerhalb der ukrainischen SSR führte. Die besagte Republik mit ihrem Zentrum in Balta wurde 1924 zu politischen und propagandistischen Zwecken gegründet und einen legitimen Vorwand für die Annexion Bessarabiens durch die RASSM und die UdSSR zu haben. Aus dieser Perspektive erschien es angemessen, die rumänische Bevölkerung der Autonomie, aber auch die Bessarabiens, als eine von der rumänischen getrennte Nation zu behandeln. Die Begründungen in den Bereichen Geschichte, Ideologie und sowjetische Politik nahmen erst zu dieser Zeit Gestalt an. Der Fall der Moldauischen Autonomen Republik war kein Einzelfall. Es war lediglich ein Beispiel einer umfassenderen Strategie. Ion Xenofontov.
Conform memorandumului semnat la 4 februarie 24 la Moscova de
Laut dem Memorandum, das am 4. Februar 1924 in Moskau von den bekannten bolschewistischen Aktivisten Grigori Kotowski, Pavel Tkatschenko, Alexandru Bădulescu und 7 weiteren kommunistischen Führern an die Führung der UdSSR gerichtet wurde, hieß es, die Moldauische Republik wird dieselbe Rolle als politischer und propagandistischer Faktor spielen können wie die Republik Belarus gegenüber Polen und die Karelische gegenüber Finnland. Sie wird die Aufmerksamkeit und Sympathie der bessarabischen Bevölkerung bündeln und offensichtliche Vorwände für die Ansprüche Bessarabiens auf einen Beitritt zur Moldauischen Republik schaffen. 2 Tage später, am 6. Februar, sprach sich Michael Frunse auf Stalins Geheiß für den Eingliederungsprozess der Moldauischen Republik in die ukrainische SSR aus. Am 25. September 1924, im Kontext der Ereignisse in Tatarbunar, berief das Politbüro des Zentralkomitees der All-Unions-Kommunistischen Partei. Die Bolschewiki fassten den Beschluss bezüglich der Autonomen Republik. In der sowjetischen Innenorganisation war die RASSM Teil der ukrainischen sozialistischen Sowjetrepublik. Weiter heißt es:
Dacă conducătorii ucraineni vedeau formarea RASSM în cadrul RSS ucrainene, atunci
da die ukrainischen Führer die Gründung der RASSM innerhalb der ukrainischen SSR befürworteten, wurde auf Drängen von Georgi Zizerin beschlossen, dass in der Gründungsurkunde der Autonomen Republik die Staatsgrenze der UdSSR als ihre Westgrenze festgelegt werden sollte. Die dritte Sitzung des Zentralen Exekutivkomitees der Ukraine der achten Legislaturperiode verabschiedete am 8. Oktober 1924 die Resolution zur Gründung der RASSM innerhalb der Ukraine. Diese Resolution galt als Gründungsakt der neuen ethnisch-moldauischen Gebildes. Die Hauptstadt wurde zunächst in Balta mit überwiegend ukrainischer Bevölkerung festgelegt und 1929 nach Tiraspol verlegt. Die Gründung der RASSM im Jahr 1924 markiert die Geburtsurkunde der sowjetisch-moldauischen Identität.
In den Jahren 24-28, nach einer Serie von Diskussionen auf den Foren der Parteien aus Moskau und der Ukraine,
in den Jahren 1924-1928 beschlossen die hohen Parteigremien in Moskau und der Ukraine unter Beteiligung der Kommunistischen Internationale nach einer Reihe von Diskussionen die transnistrische rumänische Bevölkerung als eine solche zu erklären, die die moldauische Sprache sprach, die sich von der rumänischen unterschied und auf der Grundlage lokaler Dialekte entwickelt worden war. Die Moldauer wurden als Vertreter einer von der rumänischen Nation getrennten Nation betrachtet und sollten sich mit den Moldauern aus Bessarabien wieder vereinigen. Diese Entscheidung prägte die gesellschaftliche Entwicklung in der ASSM und in der Nachkriegszeit auch die des wieder an die UdSSR angegliederten Bessarabiens. Diese politisch-ideologischen Maßnahmen waren Teil der Architektur der Indigenisierungspolitik in der UdSSR, die auf dem 20. Parteitag in Russland im April 1923 offiziell verkündet wurde und ebenfalls von der Kommunistischen Internationale inspiriert war. Im April 1925 gab die Kommunistische Internationale eine Empfehlung an die kommunistischen Parteien der Welt heraus, die nationalen Bestrebungen der Moldauer mit allen möglichen Mitteln zu unterstützen. Sie betrachten sich als ein von den Rumänen getrenntes Volk und erkennen eine von der rumänischen Sprache unabhängige Sprache an, schloss ich das Zitat aus dem Dokument. Obwohl sie sich selbst als Republik der moldauischen Nation ausgerufen hatte, die von der sowjetischen Propaganda als von der rumänischen unterschieden betrachtet wurde, stellten die Ukrainer und Russen in der RASSM die Bevölkerungsmehrheit. Ion Xenofontov:
Stabilirea numărului populației moldovenești a fost vehiculată ca un argument de formare acestei entități.
Die Ermittlung der moldauischen Bevölkerungszahl wurde als Argument für die Gründung dieser Entität angeführt. Am 17. Dezember 1926 fand die allgemeine Volkszählung der Sowjetunion statt, in deren Folge die Gesamtbevölkerung der ASSR laut offiziellen Angaben auf über 570.000 Menschen geschätzt wurde. Die Zahl der Moldauer betrug etwa 170.000 oder 30,1% der Gesamtbevölkerung. Ukrainer stellten 277.500 oder 48,5%, Russen 48.000 oder 8,55%. Juden ebenfalls 48.000 oder 1,8% und Deutsche 1,8%. In den 1930er Jahren ging das natürliche Bevölkerungswachstum aufgrund der Kollektivierung und Industrialisierung, der organisierten Hungersnot, politischer Repressionen usw. zurück. Die Volkszählung der Union vom Januar 1939 ergab, dass die ASSR von 171.000 oder 28,5% Moldauer, über 300.000 oder 50,7% Ukrainer, über 60.000 oder 10% Russen und so weiter. Mit anderen Worten, Moldauer und Rumänen stellten nicht die Bevölkerungsmehrheit der moldauischen autonomen Einheit. Im Juni 1940, mit der Annexion von Bessarabien und der Nordbukowina durch die UdSSR, löste sich die ASSR auf. Sie entstand jedoch 1991 mit dem Zerfall der Sowjetunion in Form Transnistriens wieder und verfolgte denselben Zweck wie 1924.
Minuten für die Umwelt. Die Öko-Rubrik von Radio Rumänien International. Das rumänische Umweltministerium hat die Anwendungsnormen zum Schutz jahrhundertealter Bäume in Städten und Dörfern zur öffentlichen Debatte gestellt. Die Gesetzesinitiative gibt es zwar schon seit 3 Jahren, sie konnte aber mangels konkreter Vorschriften bisher nicht umgesetzt werden. Mehr zu diesem Thema in einem Beitrag verfasst von Daniel Ohner. Am Mikrofon begrüßt Sie Adina Olaru. Das Herzstück des neuen Projekts ist der sogenannte Nationale Katalog der bemerkenswerten Bäume. Eine öffentliche digitale Datenbank, die von den Umweltbehörden verwaltet wird. Doch welche Eigenschaften muss ein Baum eigentlich haben, um geschützt und in diesen Katalog aufgenommen zu werden? Tibor Hartl, Ökologe an der Babesboi-Universität, erklärt die 3 Auswahlkriterien.
Noul catalog digital stabilește un mecanism transparent și accesibil.
Ein bemerkenswerter Baum muss mindestens eine von 3 Bedingungen erfüllen. Erstens, er muss ein Alter von mindestens 160 Jahren aufweisen. Zweitens, der Stammumfang, standardmäßig auf einer Höhe von 1,30 Meter gemessen, muss einen bestimmten artspezifischen Mindestwert erreichen. Und drittens, der Baum muss mit einer Legende verbunden sein, die seine Bedeutung für die Identität der lokalen Gemeinde belegt. Diese Kriterien finden sich in den meisten europäischen Definitionen für Jahrhunderte alte Bäume wieder. Während die genaue Altersbestimmung moderne Technik erfordert, sind das Messen des Stammes und das Sammeln von Legenden durch Gespräche mit den Einheimischen viel leichter zugänglich. Der neue digitale Katalog schafft ein transparentes und einfaches System. Jeder Bürger und jedes Unternehmen kann beantragen, dass ein bemerkenswerter Baum erfasst wird. Dafür reicht es aus, die geografischen Koordinaten und aussagekräftige Fotos an das zuständige Forstamt oder die Lokalverwaltung zu schicken. Es gibt allerdings einen Haken. Das Gesetz und der Katalog gelten vorerst nur für Bäume, die außerhalb von Waldgebieten stehen. Der Ökologe Tibor Hartl weist auf diese Einschränkung hin, hebt aber auch positive lokale Initiativen hervor.
Parte a legii este și asta că doar arborii din afara fundului forestier.
Laut rumänischer Gesetzgebung können nur Bäume als bemerkenswert eingestuft werden, die außerhalb der offiziell als Wald anerkannten Flächen stehen. Da es jedoch bei der Umsetzung von Vorschriften oft hapert, garantiert allein das Gesetz noch nicht automatisch den Schutz dieser Bäume außerhalb der Wälder. Umgekehrt bedeutet der fehlende gesetzliche Rahmen für die Wälder aber nicht, dass die Forstämter wertvolle Exemplare sofort fällen. Zahlreiche Forstverwaltungen erfassen und schützen Monumentalbäume bereits aus eigener Initiative und zeigen damit, dass so ein Vorgehen keine zusätzlichen Kosten verursacht. Unser aktuelles Ziel ist es nun, den gesetzlichen Schutz nach dem Vorbild dieser bewährten Praktiken auch auf die Wälder auszuweiten. Der neue nationale Katalog wird also vor allem Bäume in Städten, in Dörfern und auf Weiden schützen. Für sie gelten künftig strenge Regeln. Das Fällen ist nur noch in absoluten Ausnahmefällen erlaubt, etwa wenn der Baum komplett abgestorben ist oder eine echte Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt. Eine solche Entscheidung erfordert zudem ein fachliches Gutachten und die Genehmigung der Forstgarde. Um den Naturschutz weiter zu unterstützen, sollen private Grundstückbesitzer, die einen im Katalog erfassten Baum auf ihrem Land haben, staatliche Entschädigungen erhalten, da sie das Holz nicht mehr wirtschaftlich nutzen dürfen. Durch diese Kombination aus digitalen Werkzeugen und finanziellen Anreizen hofft man, dass diese wertvollen Baumriesen auch in Zukunft sichere Ankerpunkte für die Artenvielfalt und die lokalen Gemeinden bleiben.
Sie hören Radio Rumänien International.
Liebe Hörerfreunde, seien Sie ganz herzlich willkommen zu einer neuen Begegnung mit der rumänischen Popmusik. Der Künstler, dem wir die heutige Rubrik widmen, hätte am 1. November seinen 70. Geburtstag gefeiert. Doch er verstarb letztes Jahr, kurz nach seinem 69. Geburtstag. Gabriel Kotabica wurde 1955 in Craiova geboren und studierte Elektronik in seiner Heimatstadt, wo er auch eine ganze Weile lang arbeitete. Mit nur 7 Jahren trat er zum ersten Mal bei einer Feier zum Schuljahresende auf und mit 12 Jahren gewann er seinen ersten Preis als Solist. Gabriel überredete seinen Vater, ihm eine Gitarre zu kaufen und besuchte fast 2 Jahre lang die Volkskunstschule. Obwohl er sich zunächst der Rockmusik zuwandte, er spielte mit den Bands Redivivus, Holograph und Bassorelief, gab Gabriel Kotabica 1986 sein Debüt als Solist auf der Bühne des Mamaia Festivals, wo er den Preis für die beste Bühnenpräsenz gewann. Wir hören Gabriel Kotabica mit dem Hit Noapte Albastră, Blaue Nacht, der vom Komponisten und Texterpaar Ionel Tudor und Andreea Andrei geschrieben wurde.
Noaptea și-a deschis aripa, și-a întins pe strada noastră un covor de mii de stele, doar pentru noi. Luna cuibul ei albastru cerne fluturi de lumină ce dansează în jurul nostru pentru amândoi. Noapte albastră la noastră, te oprești o clipă la geamul nostru să privești. Noapte albastră, bați la fereastră nemărginirea în ochii noștri s-o să vezi. Pas cu pas se duce ziua spre hotarele luminii,
depărtându-se agale pe drumul său. Și din nou în pragul nopții, un duceafă ne zâmbește, așteptând ca-ntotdeauna surâsul tău. Noapte albastră, la poarta noastră, te oprești o clipă, la geamul nostru să privești. Noapte albastră, bați la fereastră, nemărginirea în ochii noștri s-o sădești.
Nachdem er sich 1987 in Bukarest niedergelassen hatte, folgte eine Blütezeit in der Karriere von Gabriel Kotabice, in der viele seiner Songs wichtige Preise gewannen. Zwei Jahre später wurde er vom rumänischen Rundfunk und vom Verein der Interpreten, Choreografen und Musikkritiker zum besten Solisten des Jahres gekürt. Das Lied, das wir uns in den nächsten Minuten anhören, trägt den Titel Tekiem Adolescență. Ich rufe dich Jugend.
examenul să-l pierd.
Ab 1991 wurde Gabriel Kotabice auch als Fernsehmoderator und Moderator von Festivals bekannt und geschätzt, und musikalisch wollte er schon immer mit einer Band auf der Bühne stehen. So gründete er seine eigene Band Vaudeville, wodurch er immer mehr Fans gewann. Gabriel Kotabice hat auch nach Wegen gesucht, um ein junges Publikum zu gewinnen, das er für hochwertige Musik begeistern kann. Von den Jahren 2000 bis zu seinem Tod nahm er mehrere Songs mit jungen aktuellen Künstlern auf. So entstand auch der Hit Fără Iubire zusammen mit Delia Ohne Liebe.
Ceașca de cafea, încercând să aflu rostul vremii ce vine. Dintre semnele ciudate desenate în ea, firavă se desprinde umbra ta. Obosită de iluzii, geana-mi cade grea, închizând fereastra lumii încă o dată. Dar te-am prins în fir de vise și nu poți pleca. Rămâi de-a lungul nopții doar a mea. Fără iubire, clipa s-ar așa atinge punctul final. Fără iubire mi-aș aminti ce sunt, muritor de rând, putii banal. Când zâmbești mă prinde teama să n-alung ce te înconjoară și mă pierd străin de lume în privirea ta, ce-mi dă la această veche liniștea. De
der Karriere jedes Künstlers gibt es mindestens eine Phase, in der der Eindruck entsteht, dass er in einen Schatten geraten ist. Auch Gabriel Kotabice blieb von einer solchen Phase nicht verschont. Doch umso mehr wurde sein Comeback im Jahr 2002 geschätzt. Mit der Band VH2 kehrte er zu seiner ersten Liebe zurück, dem Rock. Aber einem zugänglichen Rock, in dem die Gitarrenriffs, den Texten und der Melodie, vor allem aber der unverwechselbaren Stimme des Künstlers Raum lassen. Zum Abschluss der heutigen Musiksendung hören wir uns Dakana Yubi, sollte es keine Liebe geben. Einen der Hits von VH2 mit Gabriel Kotabice als Solist. Viel Spaß beim Zuhören.
Imaginează-ți cum ar fi dacă ar fi pe tot pământul într-o bună zi cineva să interzică iubirea fără să-l poți opri. Rătăci fără să ai zi și noapte, te-ai îmbăta cu mii și mii de șoapte, fără să știi unde mergi și de ce mai alergi. Tu ai pricepe atunci ce se întâmplă cu tine și ți-ar lipsi adevărul pe care îl știi mai bine. Dacă n-ai iubit, n-ai înțelege ce înseamnă o rază de soare. Dacă n-ai iubit, în alb și negru ai trăi fără un strop de culoare. Dacă n-ai iubit, dacă n-ai iubit, dacă n-ai iubit, n-ai putea trăi. Bărbat n-ar însemna mai nimic, să fii femeie ar ajuta un pic. Singurătatea ar fi mai grea în doi, fără de soare sau ploi. Tu ai pricepe atunci ce se întâmplă cu tine și ți-ar lipsi adevărul pe care îl știi mai bine. Dacă n-ai iubit, n-ai înțelege ce înseamnă o rază de soare. Dacă n-ai iubit, în alb și negru ai trăi fără un strop de culoare. Dacă n-ai iubit, dacă n-ai iubit, dacă n-ai iubit, n-ai putea trăi. N-ai iubit, n-ai înțelege ce înseamnă o rază de soare. Dacă n-ai iubit, în alb și negru ai trăi fără un strop de culoare. Dacă n-ai iubit, 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 n-ai putea trăi.
hören Radio Rumänien International.
Sport Event. Die Geschichte der rumänischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften kennt zahlreiche Höhepunkte. Besonders die Turniere von 1970 in Mexiko und 1990 in Italien gelten als Meilensteine. Beide Mannschaften hinterließen auf der größten Fußballbühne der Welt einen bleibenden Eindruck, auch wenn der ganz große Erfolg ausblieb. Darüber berichten wir heute in der Rubrik Sport Event Plus. Ich bin Alex Terescu. Nach den Weltmeisterschaften der Vorkriegszeit musste Rumänien lange auf eine Rückkehr zur Endrunde warten. Erst 1970 gelang den Tricolori wieder die Qualifikation für eine Weltmeisterschaft. Unter Trainer Angelo Niculescu setzte sich die Mannschaft in ihrer Qualifikationsgruppe gegen Griechenland, die Schweiz und Portugal durch und löste das Ticket für die Weltmeisterschaft in Mexiko. Bei der Auslosung hatten die Rumänen allerdings wenig Glück. Sie landeten in einer Gruppe mit dem amtierenden Weltmeister England, der Tschechoslowakei und Brasilien, jener Mannschaft, die später den Titel gewinnen sollte. Zum Auftakt traf Rumänien auf die Engländer um Stars wie Bobby Moore und Bobby Charlton. Die Rumänen agierten vorsichtig und defensiv, um eine deutliche Niederlage zu vermeiden. Am Ende verloren sie lediglich mit 0:1 und zeigten, dass sie mit den Besten mithalten konnten. Im zweiten Spiel folgte dann der große Auftritt. Mit einem 2:1 Erfolg gegen die Tschechoslowakei feierte Rumänien seinen ersten WM-Sieg nach dem Krieg. Herausragender Akteur war Florea Dumitrache, der mit seiner Leistung auch international große Anerkennung fand. Den Höhepunkt des Turniers bildete das Duell mit Brasilien. Die Südamerikaner verfügten über eine legendäre Mannschaft mit Pelé, Jairzinho, Clodoaldo und Carlos Alberto. Rumänien bot dem Favoriten jedoch einen offenen Schlagabtausch. Florea Dumitrache und Emerich Dembrovski trafen für die Rumänen, die sich erst nach großem Kampf mit 2:3 geschlagen geben mussten. Brasilien gewann später auch das Finale gegen Italien und sicherte sich den Weltmeistertitel. Nach diesem bemerkenswerten Auftritt vergingen erneut 2 Jahrzehnte, bis sich Rumänien wieder für eine Weltmeisterschaft qualifizieren konnte. Für die WM 1990 in Italien gewann die Mannschaft ihre Qualifikationsgruppe vor Dänemark, Griechenland und Bulgarien. Trainer Emerich Jenei konnte auf eine außergewöhnlich starke Generation bauen. Neben Gheorghe Hagi gehörten mehrere Spieler jener Steaua Bukarest-Mannschaft zum Kader, die 1986 den Europapokal der Landesmeister gewonnen und 1989 erneut das Finale erreicht hatte. In Italien bekam es Rumänien mit dem amtierenden Weltmeister Argentinien, Afrikameister Kamerun und Vize-Europameister Sowjetunion zu tun. Der Auftakt verlief vielversprechend. Durch 2 Treffer von Marius Lăcătuș besiegte Rumänien die Sowjetunion mit 2:0. Es folgte eine 1:2 Niederlage gegen Kamerun, die die Mannschaft wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholte. Im entscheidenden 3. Gruppenspiel traf Rumänien auf Argentinien um Diego Maradona. Das 1:1 genügte beiden Teams zum Weiterkommen, so dass Rumänien erstmals seit 1970 wieder das Achtelfinale erreichte. Dort wartete Irland unter Trainer Jackie Charlton. Die Begegnung entwickelte sich zu einem zähen und umkämpften Spiel. Nach 120 torlosen Minuten musste die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen. Die Iren behielten die Nerven und setzten sich mit 5:4 durch. Trotz des Ausscheidens blieb die Weltmeisterschaft 1990 ein bedeutender Erfolg für den rumänischen Fußball. Sie markierte den Beginn einer der stärksten Epochen der Nationalmannschaft, die in den folgenden Jahren noch für weitere internationale Glanzlichter sorgen sollte.
Damit geht das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa zu Ende. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen 2. Stundenblock abends um 19 Uhr. alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen nicht selten zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, die jeweils aktuellen Empfangsdaten im Internet bei rri.ro abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Möglichkeiten zum Abruf digitaler Streaming-Formate. Unsere Angebote gibt es ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast. Auch darüber gibt es mehr Informationen auf unserer Homepage. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.